ist es, die uns hält, die uns ans Ziel bringt, die uns Leben und volles Genüge gibt. Halleluja. Danke. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke für diesen Tag. Danke für alles, was wir mit dir erleben und erfahren dürfen, auch heute Morgen. Du bist ein guter Vater, ein wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. Licht brauche ich. Mehr Licht. Sonst kann ich nicht lesen. So, heute Morgen, ich freue mich über das Thema. Es geht um Lebensverlängerung. Weißt du, das ewige Leben, das endlose Leben, das unendliche Leben, das ist mein Thema heute Morgen. Und ich will ewig leben. Ich will nicht nur 80 Jahre, 100 Jahre oder 120 Jahre werden. Nein, ich möchte leben endlos. Endlos. Endlos gesegnet sein, endlos glücklich sein, endlos gesund sein, endlos. Und die Frage ist, willst du das? Ich stelle diese Frage in den Raum. Es liegt an unserem Willen. Und dir geschehe, wie du es willst, wie du es dir wünschst, was du verlangst. Also wenn Leute sagen, ich möchte nicht mehr leben, verfluche den Tag meiner Geburtstag und dann wundere dich nicht, dass es dir miserabel geht. In der Bibel haben wir den Hiob. Der Hiob hat den Tag sich verflucht. Warum bin ich geboren? Deshalb muss ich so leiden. Und deshalb hat er nur Trouble gehabt. Oder der Prophet Jeremia. Wäre ich bloß nicht geboren. Ich bin froh, dass ich geboren bin. Ich bin froh, dass ich vieles erleben durfte. Und vieles nicht erleben musste, wie ein Krieg oder Erdbeben oder Katastrophen oder irgendwie schlimme Fälle. Nein, ich bin Gott dankbar, dass Gott so recht und schlecht mich durchgebracht hat. Willst du lange leben, ist mein Thema. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten am Mittwoch. Haben wir das Thema, Gottes Plan ist nicht aufzuhalten. Du kannst dich strampeln, so viel du willst. Du kannst dich wehren, so viel du willst. Du kannst sagen, ich verweigere. Aber Gott macht, was er will. Er ist Gott. Er ist die Autorität. Er macht, was er will. Und du kannst also beten, du kannst fasten, du kannst rufen, du kannst schreien. Du kannst alle Hebel in Bewegung bringen. Du kannst Gottes Plan nicht aufhalten. Die Russen wollten Jesus oder Gott vom Thron stürzen und sind selber vom Thron runtergerutscht. Und von dem, was haben wir heute von der Sowjetunion? Da sollte die Welt lernen. Und was ist? Schau dir die DDR an, was aus der DDR geworden ist. Also Gottes Plan kann niemand aufhalten. Dann am Freitag wird das Thema sein, was lernen wir in der Gegenwart Gottes? Eine ganze Menge. Du lernst, mit Gott im Gleichschritt zu gehen. Du lernst, Wunder zu erleben. In der Gegenwart Gottes lernst du, stille zu sein, demütig zu sein. Also du lernst unheimlich viel in der Gegenwart Gottes. Einfach lässig zu leben und sich nicht anstrengen, sich nicht überfordern. In der Gegenwart Gottes kannst du eines lernen. Herr, mach du das. Du bist zuständig. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit. Ja. So, was lerne ich in der Gegenwart Gottes? Am Samstag, auch ein gutes Thema. Verlasse das gewöhnliche Leben. Werde ungewöhnlich. Weißt du, heutzutage haben wir so viele technische Möglichkeiten. Du musst nicht mehr mit der Pferdekutsche fahren, höchstens zur Hochzeit oder zur Beerdigung. Verstehst du? Oder ein Rösslein. Ja, nein. Freu dich, dass du heute Autos hast, Flugzeuge hast, Handys hast. Du musst nicht mehr deine Boten so per Turn und Taxis rüberschicken oder Faxe. Heute faxst du anders. Ja. Verlasse das gewöhnliche Leben. Manche Christen sind technisch, Feinde der Technik, sie sagen, ja, das ist alles vom Teufel, das ist alles vom Antichristen und nein. Ich bin Gott dankbar, dass ich nicht mehr Kohle schippen muss und nicht mehr Kohle hochtragen muss und was weiß ich. Ich stecke mein Essen in der Mikrowelle hier, drehe um und pssst, ist in ein paar Minuten alles fertig. Früher da musste ich kochen und rühren und machen. Verstehst? Gewiss. Aber heute ist alles viel einfacher. Da drehst du die Heizung auf. Weißt du, diese Technikfeindlichkeit ist bei vielen Christen irgendwie drin. Ja, das ist alles vom Teufel. Nein, der Teufel gebraucht es. Und die Christen verschlafen die Zeit. Nur nebenbei. Verlasse das gewöhnliche Leben und komm und nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, hab keine Angst vor deinen Riesen. Und jeder hat einen Riesen in seiner Umgebung. Der lebst unter Riesen und du bist ein kleiner Zwerg. Verlasse deine Riesen, fürchte dich nicht vor ihnen, hab keine Angst vor ihnen, sie tun nichts. Riesen sind Missbildungen. Groß, gewachsen, Wasserkopf, Wasserbauch und was sonst auch noch alles ist. Du musst nur ein bisschen schubsen, dann kippen sie um. herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten. Nimm diese Zettel mit. Und dann Karfreitag. Wir werden Karfreitag um 10 Uhr Gottesdienst haben. Nicht abends um 19 Uhr. Deshalb lade ich jetzt schon herzlich ein um 10 Uhr Karfreitag. Und Ostersonntag ja sowieso auch um 10 Uhr hier werden wir einen Gottesdienst feiern und einfach freuen. Jesus lebt. Ich werde nie vergessen, ich bereite mich so langsam auf meine Predigt, mal vor ein paar Jahren, die Osterpredigt, bin fast eingeschlafen, so beim Nachdenken, beim Meditieren. Und plötzlich klingelt das Telefon, ich heb den Hörer ab und dann ruft jemand, Halleluja, preis dem Herrn, Jesus lebt. Da habe ich gedacht, ein Bruder aus Indien, verstehst du, der ruft mich an und wollte mir einfach Segen wünschen. Und dann so voller Energie, bei denen fängt der Tag ein paar Stunden früher an als bei uns. So, und Halleluja, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und dann muss ich nur sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Okay, willst du lange leben? Unser Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und wenn Jesus in deinem Leben einzieht, weißt du, was Jesus sagt? Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. In dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, hast du Unsterblichkeit in dir. Dein Körper wird zerfallen, das mag sein, aber du bestehst aus mehreren Teilen als nur den Körper. Du bestehst aus Seele und Geist und wir werden von Jesus einen verherrlichten Körper bekommen. Einen Körper, der ja ewig ist. So, wir wollen hier auch in diesen Tagen das Leben des Elias betrachten. Elia war auch ein Mensch wie wir, aber dieser Elia lebt weiter. Wenn ich sehe, 2.000-3.000 Jahre nach seinem Tod, oder ja, da steht er mit Jesus auf dem Berg Tabor und unterhält sich mit Moses, der noch viel früher gelebt hat. Menschen, die an Gott glauben, die sind in einer anderen Welt. Die sind anders gelagert. Und die unterhalten sich. Unten sitzen da die Jünger und die hören, was die miteinander sprechen. Und Petrus auch, oh Herr, hier ist gut sein. Und dann winkt er dem Herrn zu. Und das hört auch der Elia, das hört auch der Moses und das hört auch der Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung. So, wir erleben eine andere Dimension, wenn wir an Gott glauben, wenn wir mit Jesus gehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Botschaft verstehen, um was es geht. Zuerst einmal Lukas Kapitel 10, Vers 23. Da heißt es, Jesus wendet sich an seine Jünger und sagt ihnen, wer Gewalt anwendet, der reißt das Reich Gottes an sich. Ich will leben und ich werde leben und ich werde das Leben gestalten, so Gewalt anwenden. Jesus lehrt also die Welt nicht nur so gehen lassen, ja, da kann man nichts dagegen tun, wir werden alle sterben. Gewiss, wir werden alle sterben, aber wir werden auch alle auferstehen. Das ist ewiges Leben. Jesus sagt, selig sind die Augen, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten, Könige und so weiter haben sich gewünscht, das zu sehen, was ihr jetzt seht, und sie haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und sie haben es nicht gehört. In dem Moment, weißt du, wenn du an Jesus glaubst, du bist in einer anderen Welt. Wenn du die Bibel liest, die Bibel ist nicht von dieser Welt. Die Bibel ist vom Himmel gefallen, würde ich sagen. Gegeben durch den Heiligen Geist an Menschen, die ja von Geist Gottes getrieben worden sind und haben sie geschrieben, was sie im Geist, in Visionen, in Offenbarungen gesehen haben. Und deshalb glaub an die Bibel. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Der wird leben. Und deshalb, wir haben jetzt schon eine Phase in unserem Leben, durch die Technik, durch die Medizin und vieles andere, dass unser Leben ein bisschen verlängert wird. Aber stellen wir vor, der Glaube verlängert unser Leben noch viel mehr. Wer an mich glaubt, der wird leben. Nicht nur 10 Jahre, 20 Jahre oder 30 Jahre, wenn ich dran denke, vor ein paar hundert Jahren sind die Leute mit 30 gestorben. Da waren sie schon alt mit 30. Und heute, wenn ich an meine Schwester denke, die ist schon über 90 und freut sich immer noch besser Gesundheit. Neulich habe ich gesehen, wie sie die Treppen hochgestiegen ist. Da habe ich gedacht, Mensch, nicht mal die Jungen können so schnell die Treppen steigen wie unsere Schwester mit 90. Du siehst aber, dank der Medizin, dank der Technik, dank der Versorgung, all diesen Dingen, wir können unser Leben verlängern. Im Natürlichen, aber wie viel mehr im Geistlichen. So, dir geschehe, wie du geglaubt hast, wie du dein Leben vorstellst, wie du dein Leben einrichtest, wie du dein Leben planst. Und hier lehrt Jesus und sagt, schaut mich an. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Und dann kommt diese Martha und ja, Herr, durch die Auferstehung. Und viele Christen leben entweder in der Vergangenheit oder zu weit in der Zukunft. Nicht heute. Jesus sagt, heute, wenn du an mich glaubst. Heute, wenn du mir vertraust. Heute, du wirst leben, satt, glücklich sein und so weiter. Elia lebt in drei Zeitaltern. eigentlich so, verstehst du, er lebte so im alten Bund. Er lebte damals am Bach Krit. Weißt du, er lebte mit Gott. Lebte ein gelassenes Leben. Und Gott sagt, versteck dich. Obwohl diese Zeit damals verdorben war, genauso verdorben wie unsere. Die Zeit damals war genauso wie die Zeit Henochs, wie die Zeit von Noah oder wie die Zeit Lots und so weiter. Aber Elia lebte ein Jetzt-Leben. Er lebte hier und Gott sagt, versteck dich. Mach nicht, reg dich nicht alles nicht auf über diese ganzen Dummheiten von der Isebel. Reg dich nicht so auf. Und weil er so lebte, überlebte er sie alle. Er überlebte den König Ahab. Und ja, und dann hunderte von Jahren später auf dem Berg der Verklärung redet er dann mit dem Herrn Jesus Christus, bespricht mit ihm über das bevorstehende Leben, Ende vom Herrn Jesus, was alles kommt, diese Leiden. Wenn du richtig mit Gott lebst, haben die Leiden dieser Zeit keine große Bedeutung. Ja gut, es tut mir weh, aber es ist nicht mein Ende. Diese Leiden gehen vorbei, die Schmerzen gehen vorbei. Dieser Körper wird eines Tages zerfallen und es wird Asche und Staub werden. Aber wir haben etwas im Geist, eine Substanz. Und wir sind anders. In jedem Gläubigen ist ein Feuer, ist eine Sehnsucht, ist eine Liebe, ist eine Sehnsucht nach Gott. Und deshalb, ich freue mich, Kind Gottes zu sein. Als junger Mensch habe ich Angst gehabt vor dem Sterben. Mir ist mal etwas Unglückliches passiert. In unserem Dorf, wo wir waren, da war eine Typhusepidemie. Da sind mehrere Leute aus meiner Nachbarschaft oder unserer Nachbarschaft gestorben. Und ich wollte gerne wissen, was im Leichenhaus ist. Bin zum Fenster eingestiegen, verstehst? Und dann sehe ich die Leichen aufgetischt zum Abwaschen, zum Einzusargen. Ich habe mich so erschreckt. Ich habe gesagt, Johannes, eines Tages liegst du auch, wirst abgewaschen und wirst in den Sarg gesteckt. Und dann habe ich von dem Moment, wo diese Leichen sah, meine Nachbarn, das, und die waren noch voller Leben, die waren voller Dynamik, die ja, Bauern waren, die haben da ihre Arbeit getan und die liegen jetzt auf dem Tisch, hilflos, machtlos, und dann werden sie eingesagt und eines Tages bist du dran. Und diese Furcht vor dem Sterben, diese Angst, dass ich eines Tages dran bin, hat mir so viel Not bereitet, bis ich Jesus erlebt habe und bis Jesus in mein Leben kam. Und von dem Moment war mir vollkommen alles egal. Ich wusste, ich lebe, weil er lebt. Und ich genieße das Leben und freue mich an dem Leben. So, Gewalt anwenden. Man muss leben, wenn man leben will. Und sein Leben gestalten mit Freude, mit Begeisterung, mit Hingabe, ja, mit Dynamik. Elia macht das. Elia sagt, der Gott, und das ist die Botschaft, die mich bewegt hat die ganzen Tage, der Gott, der mit Feuer antwortet, der Gott, der mit Leben antwortet, der Gott, der mit Freude antwortet, der Gott, der ja mit Frieden antwortet, das ist der wahre Gott. Und als ich zum Heiland kam, hat der Heiland mir die Gewissheit des Lebens gegeben. Und wenn du sofort stirbst, dann lese ich ein Buch später von Corrie ten Boom, und Corrie ten Boom hat eine tolle Botschaft da gehabt und weitergegeben und sagt, weißt du, in dem Moment, wo ich meine Augen zumache, wache ich in der Herrlichkeit auf. Ich habe das ewige Leben und ich freue mich. Ich freue mich über das ewige Leben, das ich haben darf. Jesus sagt, siehe, ich lebe, siehe, ich bin bei euch. Siehe, ich höre nicht auf, ich verlasse euch nicht. Ich gehe zwar voraus, euch eine Stätte zu bereiten, aber ich will wiederkommen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Herr Jesus ist bei uns, wenn die Welt für uns aufhört. Und in dem Moment, wo ich sterbe, hört für mich die Welt auf. Und dann fängt eine neue Welt an. Die Welt Gottes, die herrliche Zeit des Lebens und der Freude und des Friedens. Das Leben ist nur eine kurze Zeit. Wie schnell vergehen die Jahre? Da denkt man, da bin ich vor gar nicht so langer Zeit noch in die Schule gegangen. Ich kann mich noch an meine Schultage erinnern. Ich kann mich an so vieles andere erinnern. An nette Dinge, schreckliche Dinge natürlich auch. Aber wie schnell ist das alles vergangen? Und was für Drama hat man manchmal mit der Sache und jener Sache gemacht? Und sich aufgeregt. Auf die Barrikaden ist man gegangen. Heute lacht man drüber. Verstehst? Die Zeit vergeht. Aber wer an Jesus glaubt, und ich habe das eine erlebt, Jesus ist nicht vergangen, er ist immer derselbe geblieben. Er sagt, ich bin derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Alle anderen vergehen, Menschen vergehen, Umstände vergehen, Situationen vergehen, Leiden vergehen, Freuden vergehen, auch die Freuden vergehen.
Da denkst du, jetzt kann ich das Leben so endlich genießen. Und da kommt irgendwas Dummes passiert, was Ungeschicktes. Und schon geht alles den Bach runter. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener, meine Jünger würden für mich kämpfen. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das, was Jesus uns hier anbietet, ist nicht weltlich, ist nicht zeitlich, ist nicht menschlich. Und Jesus wollte auch kein irdisches Reich haben. Er hätte genug Reiche haben können. Das Reich der Römer damals oder das Reich der Chinesen. Die Chinesen waren genauso groß wie die Römer damals in der Zeit. Aber Jesus sagt, ich will diese Reiche nicht haben. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das Leben, das Jesus uns gibt, ist auch kein irdisches Leben, sondern ein unvergängliches Leben. Du kannst dich freuen. Paulus sagt einmal in der Bibel, sagte er, wir rühmen uns der Trübsale. Wir sind Gott dankbar für alles und wir preisen Gott. Wir sind positiv eingestellt. Und ich habe gesagt, auch hier angekündigt, weißt du, wenn du deinen Geburtstag verfluchst, vermasselst du dein ganzes Leben. Freu dich über dein Leben. Freu dich über jeden Augenblick. Genieße jeden Augenblick. Egal was es ist, das Leben geht so schnell vorbei. Und deshalb, wer Gewalt anwendet, der reißt das Reich Gottes an sich. Und Gewalt heißt es nicht, dass ich mich anstrenge, sondern ich will, steh Gott mir bei. Steh mir und hilf mir. Jesus hat eine ganz andere Vorstellung gehabt, nicht das Reich Israel aufzurichten, auch ein Reich, und nicht Jerusalem als Hauptstadt oder als Messias. Jesus wollte kein Messias sein. Messias ist ja nur für kurze Zeit da, wo dann ja das Kind am Loch der Otter spielt, aber das Kind wird irgendwann mal erwachsen und spielt nicht mehr am Loch der Otter. Oder dass man die Schwerter zu Pflugscharen machen. Jesus wollte kein Messias sein. Und wir wissen, die messianische Zeit, was viele schwärmen und fantasieren, tausendjähriges Reich, oh, das wird herrlich sein, wenn das tausendjährige Reich ist. Leute, wacht auf, denkt nicht, das tausendjährige Reich ist was Wunderbares. Das endet in der größten Katastrophe der Menschheit überhaupt. Lies die Offenbarung. Der Teufel wird losgelassen und all die, die sich so ein bisschen ruhig verhalten haben, die werden da aufmüpfen gegen Gott und gegen seine Heiligen, gegen den Tempel Gottes, aufstehen und rebellieren. Es wird die größte Katastrophe aller Zeiten werden. Also messianische Reich, ich warte nicht darauf, ob diese Reiche dieser Welt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Ich bin König eines unsichtbaren Volkes, einer unsichtbaren Sache. Sein Thron ist oben im Himmel. Jesus kam im Geist und in der Kraft Elias. Und er hat die Geschichte ganz anders verändert. Er hat Menschen umgekrempelt. Da sind Zöllner zu Heiligen geworden. Das sind Menschen, die keinen Sinn im Leben hatten und fanden. Die haben Sinn im Leben wieder gefunden. Schau die Geschichte an. Eine Wolke von Zeugen umgibt uns. Und Jesus erlaubt, dass du suchst oder dass du findest. Jesus manipuliert nicht. Jesus sagt, ich gebe. Wer will, der komme. Mühselig und beladen sollen zu ihm kommen und sie werden erquickt werden. Und das ist schön. Komm zum Heiland. Er erwählt Menschen. Er will die Schwachen, die Einfachen, die schlichten Leute, die nicht so kompliziert sind, die nicht in der Religion die Wahrheit und die Fülle suchen, sondern einfach, ich will leben. Ich will leben. Ich will leben. Willst du leben? Und gut leben? Und lebenssatt sein? Dass du sagst, das alles habe ich mitgenommen. Weißt du, Christen leben nicht. Viele Christen, das darfst du nicht berühren. Das darfst du nicht angucken. Dort darfst du nicht hingehen. Das darfst du denen nicht anhören. Weißt du, lauter Verbote. Aber Jesus sagt, lebe. Genieße das Leben. Mach das Beste aus deinem Leben. Mach das Optimale. Und Gott wirkt durch Jesus. Auch in der, so wie bei Elia, in den dunkelsten Stunden der Weltgeschichte. Weißt du, wo nichts mehr läuft, wo der Teufel triumphiert, da offenbart sich der Herr. Lebe, nimm mich hinein, bitte mich um Hilfe, bitte mich um Kraft, sagt der Herr, und ich werde dir helfen. Schau, Menschen mitten in den dunkelsten Phasen der Zeitgeschichte, der Weltgeschichte, haben was gemacht. Ich denke nur an die Reformation. Im dunklen Mittelalter spricht man, wo man an Hexen glaubte, wo man ja an Dämonen glaubte, an welche Art auch immer. Du sollst nicht auf dieses Negative konzentrieren. Die Welt ist voller Teufel. Aber wir haben Jesus und er ist größer und stärker als jeder Teufel. Deshalb auch die Predigt in den nächsten Tagen. Gib dich nicht mit diesen Riesen ab. Weißt du, der Teufel versucht so aufmüpfen. Wie sind die Größten? Wie sind die meisten? Wenn du heute Leute fragst, auch wir sind viele. Wenn du anguckst, das sind nur eine Handvoll. Wenn ich dran denke, weißt du, wenn irgendwelche Informationsdienste sind, da sitzt einer in London und er erzählt, was alles in Syrien los ist. Weißt du, nur ein Einzelner. Die ganzen Leute sind nur mickrig, klein, aber sie spielen sie groß auf und sie machen großes Tamtam. In der tiefsten Dunkelheit zündet Gott ein Licht an, erweckt Menschen wie Martin Luther. Vor 500 Jahren ist lange Zeit, aber das hat Nachwirkung. Du siehst, Martin Luther ist längst tot, aber seine Arbeit, sein Dienst wirkt immer noch nach. Willst du lange leben, tu etwas, was Gott will, dass das getan wird. Und hinterlass Spuren, damit andere Leute in diese Spuren gehen. Ich denke nur John Wesley, der Reformator und der Begründer der Methodistenkirche in England. Obwohl er schon längst tot ist, aber heute aus diesen ganzen Akten, was er zurückgelassen hat, seine Werke, die Sache lebt weiter. In seine Spuren gehen die Pfingstler, die Heiligungsbewegung und die Heilungsbewegung. All diese Dinge kommen aus Menschen, die einfach mit Gott was gemacht haben, mit Gott gelebt haben, sich an Gott orientiert haben. Willst du ewig leben? Willst du lange leben? Willst du bleiben leben? Dass jemand in deine Spuren geht? Ich denke nur, auch die Apostel. Ich werde nie vergessen, wir predigen und ich sage, Jakobus, Petrus, Johannes, Paulus. Da kommt ein Journalist, der früher beim Neuen Deutschland geschrieben hat und sich bekehrt hat bei uns in der Gemeinde. Dieser Journalist sagt, dann sagt der Bruder Matthäus, ich habe eine Frage. Haben die keinen Familiennamen? Du sagst immer Petrus, Johannes, Markus, Lukas. Du brauchst keinen Familiennamen. Wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du zu dieser universellen Familie. Und deshalb, wenn wir Petrus sagen, dann wissen wir ganz klar, das ist der Mann, der aus dem Boot gestiegen ist. Das ist der Mann, der Jesus verleugnet hat. Das ist der Mann, der ja für Jesus sogar gekämpft hat, mal irgendwo auf falsche Art und Weise mit dem Dolch. Das ist Petrus. Wenn du Johannes sagst, du musst nicht mich meinen, sondern der Johannes in der Bibel. Da gibt es ein paar Johannese. Johannes der Täufer, Johannes, der die Offenbarung bekommen hat, Johannes der Apostel, der Lieblingsjünger Jesu. Johannes, weißt du, wir gehören zu der Familie Gottes. Und ich freue mich. Die, die an Gott glauben, die leben ewig und die brauchen keine Familiennamen oder keinen Titel oder irgendwie, dass man sie umschreiben muss. Paulus. Und so viele Buben haben diesen Namen Paul, Paulchen, Peterchen. Arbeite an der Kirche einmal, mach etwas und da kommt jemand mit so einem großen Köder vorbei und dann sagt er, Nero, Bax! Habe ich gesagt, was? Ihr Hund heißt Nero? Ja. Hast du schon einen Bubennamen gehört? Nero? Verstehst du, keiner will Nero sein und keiner will Adolf heißen. Verstehst du, heutzutage oder was auch immer ist. Verstehst du? Menschen, die was Gutes getan haben, Menschen, die Menschen gedient haben oder sich hingegeben haben, sich aufgeopfert haben, da wollen andere auch Paulchen, unser Paulchen und nicht der Nero. Nur nebenbei. Oder viele andere, oder Männer, die Gott vertraut haben. Wie viele Menschen, wo ich kenne, so Elia, Elisa, diese Namen, die so Propheten waren, die Gott gedient haben oder Gott vertraut haben. Menschen, die Gott berufen hat, die wirken über ihren Tod hinaus. Und das ist mir ein Anliegen. Lebe so, dass du über deinen Tod hinaus wirkst. Dass Menschen sich an dich erinnern, dass du Spuren hinterlässt durch irgendwelche guten Taten. Und du solltest weiterleben als nur bis zu deinem Grab. Wir haben in der Bibel ein Mädchen oder eine Frau, weiß ich nicht, was sie war, vielleicht war sie auch eine Witwe. Und die ist gestorben. Die hieß Tabea. Und dann kommt Petrus vorbei. Und dann zeigen all diese Frauen, was sie genäht hat, was sie alles gemacht haben. Tabea ist tot. Wer wird uns jetzt die Kleider nähen? Wer wird die Sachen stopfen? Und was weiß ich? Wer wird das machen? Tabea ist tot. Und dann geht der Petrus hin und weckt die Tabea auf. Tabea, du kannst noch nicht sterben. Du hast noch so viel zu tun. Und ich sag dir ein Geheimnis. Menschen, die noch was zu tun haben, auch wenn der Tod fünfmal an der Tür geklopft hat, die leben länger. Menschen, die eine Aufgabe haben, die eine Verpflichtung haben, einen Dienst haben, oder ich kann noch nicht sterben. Selbst wenn der Tod an der Tür steht, schau den Apostel Paulus, schau ihn an. Er leidet Schiffbruch, die Schlange beißt sich da fest, verstehst du, man will die Menschen umbringen, aber der schüttelt es weg und sagt, nein, ich muss noch zum Kaiser nach Rom und ich muss ihm noch ein Zeugnis abgeben. Menschen, die etwas, eine Vision haben, die leben länger. Und deshalb gib deinem Leben eine Vision, eine Schau. Lass dir von Gott zeigen, wozu bist du geboren. Du bist nicht nur geboren, um zu atmen und hier alles zu verspeisen. Was glaubst du, was ein Mensch verspeist? Wie viele Schweine, wie viele Ochsen? Weißt? Und wie viele Zentner Kartoffeln? Dazu sind wir nicht geboren. Wir sind geboren, um Spuren zurückzulassen. Wir sind geboren, um Gott zu dienen. Und der Mensch, der Gott dient, hinterlässt Spuren. Und der Mensch, der eine Vision hat, gib deinem Leben eine Vision und dein Leben ist nicht mehr begrenzt. Ich habe von einer Bäuerin aus Österreich mal ein Zeugnis gehört, die war sehr schwer krank und eigentlich sollte sie im Bett bleiben, sollte nicht mehr weiter arbeiten. Und dann sagt sie, wer füttert die Tiere im Stall? Und gerade die Tiere im Stall, die Tiere brauchen mich. Und ich sage, ich kann mich nicht mit Fieber darum plagen. Ich muss aufstehen und ich muss die Viecher füttern. Und sie ist aufgestanden und sie hat die Tiere gefüttert und ist dabei gesund geworden. Wenn du eine Verpflichtung hast, eine Aufgabe hast für irgendetwas im Leben, für irgendeinen Menschen, das kannst du nicht im Bett liegen. Du musst aufstehen, du musst die Sache managen, so wie diese Bäuerin, die Viecher füttern. Wer melkt die Kühe? Verstehst du? Ja, das war ihre Situation. Sie hat eine Aufgabe gehabt, eine Arbeit. Elia ist am Bach gereift, in der Stille, in der Einsamkeit hat es sich entwickelt. Nur nebenbei, dort entwickelst du deine Vision und wir brauchen Zeit und wir brauchen Gnade Gottes und wir brauchen die Stille, um eine Vision von unserem Leben zu entwickeln. Es ist besser, einen Tag über das Geld nachzudenken, als ein ganzes Leben lang für Geld zu rackern und nichts zu erreichen. Denk darüber nach. Wie mache ich das Leben? Wie gestalte ich das Leben? Wie lebe ich das Leben? Und Elia denkt dort am Bach, wie kann ich das Volk bekehren? Wie kann ich hier die Sache Gottes vorantreiben? Wie kann ich etwas für den Herrn bewirken? Und Gott zeigt ihm. Zuerst mal will ich an dir ein Wunder tun. Bevor wir für die Welt arbeiten, bevor wir die Welt missionieren, bevor wir irgendwas Großes erreichen, muss Gott zuerst an uns etwas erreichen. In der Stille, am Bach. Die Tage war die Botschaft, die mich bewegt hat, dem Demütigen schenken Gott Gnade. Und dann, Elia, geh zu der Witwe, nicht nur zu den Raben. Weißt du, es ist etwas Wunderbares, wenn die Vögel, die Tiere, die einen bedienen. Aber Gott will nicht, dass die Tiere einen bedienen, sondern Gott will, dass sogar eine Witwe den Elia bedient. Eine Witwe. Lerne, Elia, dich von einer Witwe bedienen zu lassen. Und es ist eine Schande gewesen. In Israel war eine Schande, sich von einer Witwe zu bedienen zu lassen. Man soll die Witwen und Waisen versorgen. Das ist Sache der Männer gewesen, der Rabbiner, der Propheten. Aber nicht sich von der Witwe bedienen zu lassen. Du siehst, wie Gott manchmal arbeitet. Gott will, dass wir total anders gepolt sind. Und lernen auch von der Witwe, von der armen Witwe, die selbst sterben will, die selbst nichts hat, sich versorgen zu lassen. Dort am Bach hat er beten gelernt. Mit Gott zu reden gelernt. Und Elia ist ein Mann des Gebetes geworden. Später lesen wir im Jakobusbrief, und da sogar Jakobus schreibt, er war ein Mensch gleich wie wir und hat gebetet. Er hat sich bewährt dort am Bach Krit. Dort hat er die Kraftwirkung Gottes erlebt. Oh Herr, schick einen Raben jetzt, ich brauche wieder, mein Magen knurrt. Und dann ist der Rabe wieder gekommen. Er musste lernen, sich alles im Gebet schenken zu lassen. Das ist, wie wir im Glauben wachsen und wie wir Spuren zurücklassen. Dass wir alles erbitten, Gott vertrauen, zu Gott schreien in unserer Not und Gott uns hilft in diesem ganzen Elend. Man muss nicht nur schreien, sondern bittet, so werdet ihr empfangen. Und ich denke, das hat der Elia dort gelernt. Und viele Menschen wissen nicht, was Beten ist. Die denken, ich muss brüllen, ich muss kämpfen, ich muss aktiv sein. Nein. In der Stille, da sitzt er da, lieber Gott, schickt einen Raben jetzt wieder vorbei. Ich brauche wieder was. Du musst nicht unnatürlich werden, wenn du mit Gott redest, sondern ganz normal, geistlich, nicht übergeistlich. Oh Vater, in Jesu Namen bitten wir. Nein, sei ganz sachlich, ganz nüchtern, ganz menschlich. Du wirst auch nicht zum Metzger gehen, so wie manche Priester das in der Kirche machen. Oh, lieber Metzger, ich brauche ein Pfund Fleisch. Nein, da wirst du hingehen, verstehst du? Da wirst du hingehen und sagen, Metzger, also hier von diesem Schnitzel, da will ich was haben. Da wirst du nicht was vorsingen. Aber das sind viele Gotteskinder, viele Christen, sie sind religiös, die denken, man muss Gott was vorsingen. Oder vorbeten. Oder irgendwie, nein. Metzger, ein Kilo von dem, ein Kilo von dem und ein Kilo von dem. Und dann gibt's einen Braten. Gott braucht ganz natürliche Menschen. Und dort am Bach ist Elia natürlich geworden. Und die Jünger Jesu sind auch natürlich geworden mit dem Heiland. Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann sagt der Herr Jesus, kein Problem, geht nochmals raus. Gebt euch nicht auf, resigniert nicht. Und jetzt am helllichten Mittag, da wo die anderen schlafen und sie Äste haben, jetzt macht einen Fang. Aber Herr, wer fischt denn heute schon bei uns um die Mittagszeit? Da gibt's keine Fische draußen. Ich sag doch. Und du siehst auf dein Wort. Und hier lernt der Petrus, hier lernen die Jünger etwas, einfach auf das Wort Gottes zu achten, was Gott sagt. Und Wunder passieren. Und deshalb, unser Leben soll ein Wunderleben sein. Einfach Spuren der Gnade Gottes, der Liebe Gottes, der Barmherzigkeit Gottes zurücklassen, dass alles passiert, wenn wir auf ihn hören. Und das ist, was Maria den Leuten in Kana beigebracht hat. Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, ob du das manchmal verstehst oder nicht. Weißt du, wenn du ein Mensch des Glaubens und der Gnade Gottes werden willst, dann musst du Dinge tun, die du gar nicht verstehst, die dir gar nicht einleuchtet, die gar nicht so logisch sind oder ja unnötig sogar manchmal. Füll die Krüge mit Wasser. Im Gebet entdeckst du Gottes Willen. Und Gott sagt, füll die Krüge mit Wasser. Und dann machst du Zauber und dann sprichst du einen Spruch oder wirst Wein draus werden. Und bei Gott ist alles möglich. Wir denken manchmal, Gott ist kompliziert. Gott ist so einfach. Aber wir machen es kompliziert. In Hebräer Kapitel 11, da sind die ganzen Glaubenshelden aufgezählt. Menschen so wie du und ich. Das sind keine besonderen Menschen gewesen. Menschen so wie du und ich. Die waren schwach. Die waren gebrechlich. Und so weiter. Und diese Menschen haben einfach Gott vertraut. Und sind weitergegangen. Gott ist ein Gott, der einfach unser Vertrauen sucht. Vertraue mir, diene mir, lebe mit mir. Willst du lange leben? Dann mach das, was der Herr dir sagt. Was er dir befiehlt. Und werde zuerst einmal ein Mensch des Gebets. Dann ein Mensch des Glaubens. Dass du sagst, ich vertraue Gott. Und Beter und gläubige Menschen überleben alle Umstände, überleben alle Stürme, überleben alle Krisen, überleben alle Katastrophen, überleben sogar die Krankheiten, sogar ihren Tod. Wie viele Menschen sind schon dem Tod von der Schippe gesprungen, weil sie Gott vertraut haben, ich kann doch nicht sterben, ich bin noch nicht so weit. Und die Frage ist, wer ist von uns so weit? Und wann sind wir so weit? Wenn ich so die Alten in der Bibel lese, von den Alten, von Abraham, Isaak und Jakob, und sie merken, jetzt ist das Leben zu Ende, jetzt, sie haben sich hingelegt, noch die Leute gesegnet, und sogar im Sterben haben sie die Menschen gesegnet, ihre Söhne gesegnet, und dann hat er sich hingelegt und ist gestorben. Lebenssatt, nicht lebensmüde, lebenssatt. Er hat gesegnet. Und wenn du segnest, überlebst du dich selbst. Jakob segnete seine Söhne. Und das, was er damals den Söhnen zugesprochen hat, was er ihnen gewünscht hat, das geht weiter. Deshalb, wenn du was zurücklassen möchtest von deinem Leben, so ein paar Spuren, segne die Menschen. Sag ihnen was Gutes. Und du wirst das Brot wieder zur rechten Zeit wieder bekommen. Lass dein Brot übers Wasser fahren. Segne. Ich wünsche dir Gottes Beistand, Gottes Trost, Gottes Kraft, Gottes Hilfe. Das hast du vielleicht vergessen. Aber die Leute haben sich eingeprägt. So wie diese Frau Stadler, an die ich gerade denke, in Stuttgart. Die Kinderstundentante sagte, Mädel, du wirst gesund werden, obwohl sie schwer krank war. Und nach Jahren, Jahrzehnten sind vergangen. Und irgendwie, wo der Arzt dann sagt, also wissen Sie, bei Ihnen ist keine Hilfe, da können Sie nicht mehr gesund werden. Dann schreibt sie mir eine Karte, bitte, Pastor, kommen Sie, ich brauche Ihre Hilfe. Und wir beten und die Frau wird geheilt, die Frau wird gesund. Und ich frage, wie sind Sie da drauf gekommen? Ja, vor 25 Jahren, glaube ich, so sagt sie, hat mir die Kinderstundentante gesagt, du wirst noch gesund werden. Ermutige andere Menschen, dann lebst du über das Grab hinaus. Diene anderen Menschen. bereite sie auf die Ewigkeit zu, auf das Leben. Und wir sollten gesegnet werden, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, heißt es in der Heiligen Schrift. Egal, ob du das erlebst oder das siehst oder, nein, erst nach Jahren, Jahrzehnten, vielleicht nach Jahrhunderten, kommt es wieder zurück. Weißt du, wir sollen Spuren zurücklassen. Wir sollen länger leben als nur 80 Jahre oder 90 Jahre oder gerade 100 Jahre vielleicht. Guck mal, was der Abraham getan hat. Da sind die Engel 3 Stück vorbeigekommen und dann schlachtet er und opfert denen das Beste, was er hat. Backt ein bisschen Brot und gibt Wasser zu trinken diesen Engeln und dient diesen Engeln. Und dann gehen die Engel weiter nach Sodom und dort zu vernichten. Er verhandelt mit Gott noch, bitte Herr, da wohnt dort mein Neffe Lot in dieser Stadt. Herr, erbarmlich, hol den raus wenigstens, wenn schon nicht die anderen rettest. Aber was ist passiert? Der hat keinen Segen bekommen. Weißt du, wir denken immer, ich muss den Segen bekommen. Ich muss von Gott berührt werden. Ich muss, ja, was weiß ich, was Großes erleben. Nein, Abraham hat es nicht erlebt. Aber 430 Jahre später, seine Kinder, sein Volk, ein Millionenvolk, wird 40 Jahre von Wachteln, von Manna und von himmlischem Wasser versorgt und beschützt und bewahrt. Du brauchst keinen Segen heute. Obwohl vielleicht auch nötig hättest. Aber, weißt du, segne andere, diene den Engeln, beherberge unbewusst Engel, so wie Abraham, und du wirst es zu gegebener Zeit wiederbekommen. Nach 400 Jahren. Weißt du, was du für Gott getan hast, das hast du für die Ewigkeit getan. Das, was du dem Herrn gegeben hast, hast du für die Ewigkeit gegeben. Du denkst ja, was ist das so viel? Ja. Ist nicht viel, aber du überlebst dich selbst, wenn du Gott Dinge opferst, Gott Dinge anheimstellst und einfach sagst, Herr, dir gebe ich das und ich gebe nicht den Menschen, ich gebe dir. Lass dein Brot übers Wasser fahren, so steht es in der Bibel. Und du wirst zu gegebener Zeit wiederbekommen. Und sogar mehr, als du brauchst. Ich denke nur an den Buben, den der Heiland gebraucht hat, in so mächtiger Art und Weise, dass Tausende satt wurden. Die haben nichts gehabt. Dann sagt doch, der Herr gibt ihr ihnen zu essen. Aber Herr, wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir sind ganz arm und pleite und bankrott. Und dann ruft vielleicht Petrus, ist hier irgendjemand, der etwas zum Essen hat? Und dann meldet sich der kleine Bub mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Wir kennen diese Geschichte, so simple Geschichte. Er legt es in Jesu Hände und weiß, was da passiert. Tausende werden satt. Und es bleiben noch 12 Körbe übrig. Du kommst nach Hause und sagst, Mama, guck mal, was mit meinem Brot passiert ist. Du hast sehr guten, sauer, ja, Zeug hineingelegt. Es hat aufgequollen, ist so viel Sauerteig hineingelegt, das ist so aufgegangen, dass Tausende satt geworden ist. Alles, was durch die Hände des Heilands gehen, was der Heiland bricht, das multipliziert sich, vermehrt sich, auch wenn es wenig ist. Ich denke nur an das Schärflein der Witwe, verstehst du, das Schmeißen, die Reichen, und dann bei den Juden war das üblich, der hat 1.000 Euro gegeben, der hat 500 Euro gegeben. Und dann kommt dieses alte Weiblein und ich schmeiß nur ein Schärflein rein und dann schreit Jesus und bläst das Schufferhorn und sagt, diese Frau hat mehr gegeben wie alle zusammen. Und die Sache ist, wenn du Gott gibst, wenn du Gott dienst, wenn du für Gott lebst, tust du mehr als die ganzen Reichen, die ganzen Mächtigen, die ganzen Starken, die Gesunden, die so viel geben, ja, die hat mehr gegeben als sie alle zusammen. Es muss nicht, es macht nicht die Menge aus oder die Masse, sondern das Herz. Gibst du mit dem Herzen? Also du lebst länger, wenn du mit dem Herzen was tust. Aus Liebe zu Gott. So, Gott will dich gebrauchen und du sollst Kraft haben, Gottes Werke zu tun. Einfach, ja, Gott will dich gebrauchen in Kleinigkeiten, nicht in diesen großen Dingen. Wie jeder von uns würde was Großes für Gott tun, aber Gott will die kleinen Dinge, kleine Sachen. So, wir gehen weiter. Bei diesem Elia, er sagt unter dem Herrn, unter dem ich stehe, so wahr Gott lebt, es wird nicht regnen. Warum? Weil er mit Gott reden gelernt hat, den Umgang mit dem Herrn gelernt hat. Deshalb konnte er in Autorität sprechen. Hast du Umgang mit Gott? Das ist die große Frage, die mich bewegt. Wir haben Umgang mit so vielen Leuten, mit Nachbarn, Freunden, Bekannten und so weiter. Aber haben wir Umgang mit dem Herrn? Jesus sagt einmal, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, es wird euch gegeben werden. Haben wir Zwiesprache mit Gott. Und das sind 18 Monate, hat Elia gelernt, allein mit Gott zu sein, in der Einsamkeit. Ich denke, ich muss immer aktiv sein, ich muss immer was unternehmen, ich muss etwas tun für Gott, damit ich gesegnet werde. Nein, du musst lernen, stille zu sein, mit Gott Gemeinschaft zu pflegen. Und du kannst mit Gott Gemeinschaft pflegen, wenn du an der Ampel stehst und der Verkehr nicht mehr rollt. Du kannst mit Gott Umgang haben, wenn irgendwo du in Schwierigkeiten bist, im Bett liegst, nicht aufstehen kannst. Kannst mit Gott reden. Du musst nicht am Bachkritt irgendwo sitzen. Wir können mit Gott überall reden. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, es wird euch gegeben werden. Macht liegt in Jesu Namen. Wenn du den Namen Jesus gebrauchst, bist du wie ein Löwe, wie ein Riese. Und ich sage ein Geheimnis. Weißt du, nicht Gott, nicht Jehova, nicht Allah, nicht Krishna. Jesus heißt er. Und wir kommen zu Gott nur durch Jesus. Und das ist, was der Elia entdeckt hat. Jesus. Und deshalb redet er noch nach ein paar hundert Jahren noch immer noch mit Jesus. Weil er es gewohnt war. Er besprach alles, wie es ausgehen wird. Und der Teufel hat keine Angst vor Gott. Der weiß, ich bin ein geschaffenes Wesen. Ich muss das tun, was der will. Aber der Teufel hat Angst vor Jesus. Du Sohn Davids, Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Der hat Angst. Deshalb, wir sollen Umgang haben mit dem Namen Jesus. Und viel Gemeinschaft mit Jesus haben. Und dann hast du Autorität. In dem Namen Jesu bezwingst du Königreiche, wie Hebräer 11 heißt und berichtet. Löscht du die Gewalt des Feuers oder holst sogar Feuer vom Himmel. Und das ist das Geheimnis, dass unser Gebet funktioniert. Nicht nur, ich glaube an Gott. Der Teufel glaubt besser an Gott, als wir alle zusammen. Er zittert sogar, wenn er den Namen Gottes hört. Es ist so wichtig, dass wir Jesus kennen. Jesus von Nazareth. Was hat der Dämon da diesen 7 Söhnen des Käfers gesagt? Ja, von Paulus wissen wir. Jesus kennen wir. Aber wer seid ihr? Der Teufel hat Angst vor Menschen, die Jesus kennen. Mit Jesus leben, mit Jesus zusammen waren. Schau doch die Juden an. Petrus und Johannes stehen vor dem Hohen Rat, werden geschlagen, bedroht und was weiß ich. Dürft nicht mehr sprechen. Die dürfen von Gott sprechen. Der Teufel erlaubt, dass du von Gott sprichst, von Gott singst. Und den höchsten Preis, was weiß ich, wer das alles ist. Aber ja, nicht in Jesus, über Jesus. Jesus ist ein rotes Tuch für den Teufel. Jesus ist ein rotes Tuch. Deshalb, wenn du Probleme hast, lerne das in Stillen. Und du überlebst alles, wenn du lernst, einfach den Namen Jesus zu gebrauchen. Du hast Schwierigkeiten, in dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Du hast Ängste, in dem Namen Jesus. Du hast Schmerzen in dem Namen Jesus. Du kannst deinen Problemen begegnen im Namen Jesus. Der Teufel ist ein Problemmacher. Und du kannst diesen Problemmacher in Grenzen schieben und erdrängen, indem du Jesus, 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 Jesus. Du musst nicht viel beten und große Sprüche klopfen. Nur den Namen Jesus gebrauchen. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird leben, der wird gerettet werden. Ist so wichtig. Wenn du lange leben willst, gebrauche den Namen Jesus. Das ist eine Medizin. Das ist eine Salbe. Das ist das Öl für deinen Körper. Du hast Schwierigkeiten. Du spürst, der Tod kommt. Mein Herz wird langsam. Ich kriege keine Luft mehr. Rufe den Namen Jesu an. Egal wo du bist. Und ich sag dir, der Herr wird dir helfen. Keiner geht verloren, wer den Namen des Herrn anruft. Rufe mich an, sagt der Herr. Rufe mich an. Wenn du deine Situation meistern möchtest, dann gebrauch den Namen Jesu. Dann sitzt du am längeren Hebel. Du hast einen festen Punkt. Und du wirst merken, dass du wirst es schaffen. Diese unsichtbare Kraft Gottes wird sich in deinem Leben offenbaren, wenn du den Namen Jesus gebrauchst. Aber das musst du lernen in der Stille. Zuerst mal in kleinen Dingen. Lern, dass die Raben kommen. Vater, in Jesu Namen schick jetzt einen Raben, der mich versorgt. Und dann schickt er irgendjemand. Dann stehst du da und schiebt dir jemand Schein in die Tasche. Oder schreibt dir einen Brief oder ruft dich an. Herr, ich brauche Hilfe. In dem Namen Jesu, Herr, hilf mir. Keiner ist da. Niemand ist zu erreichen. Wo sind die jetzt alle? Wenn ich jemanden brauche, ist keiner da. Rufe den Namen des Herrn an und ein Engel gehen vorbei. Er wird seinen Engel befehlen. Plötzlich klingelt jemand an die Tür. Plötzlich klopft jemand an. Plötzlich begegnest du jemandem. Plötzlich ist irgendwas los. Und schon ändert sich die Situation. Das Blatt wendet sich. Willst du also lange leben, gute Tage sehen, rufe den Herrn an, lebe mit dem Herrn. Und denk immer wieder über den Herrn nach. Gott hat zu Josua gesagt, Josua 1, lies mal. Er muss jetzt das Volk Israel führen, das läuft alles nicht. Er hat keine Ahnung, er weiß, ich bin nicht Moses, dieser gestandene, gebildete, hochintelligente Mann, unterwiesen in aller Weisheit Ägyptens, der alle Tricks kennt. Ich bin das nicht, ich kann das nicht. Und weißt du, was Gott zu ihm sagt? Das muss auch gar nicht sein. Denk an meine Worte, Tag und Nacht. Lies mal Josua 1, Kapitel 5 bis 9. Denk Tag und Nacht über mich. Meditiere über meine Verheißungen, meine Zusagen, alles, was ich dir versprochen habe. Und niemand wird dir widerstehen können dein Leben lang. Dazu gehört auch der Tod. Auch der Tod ist der letzte Feind, der überwunden werden muss. Auch der Tod wird es. Du wirst sterben. Glaub doch nicht an die Dummheit, du wirst nicht sterben. Wir werden alle sterben. Denn dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Aber dann, du bist bei Gott. In dem Moment, wo du hier deine Augen zumachst, wachst du in der Herrlichkeit auf. Und du wirst erstaunt und verblüfft sein. Dein Leben lang. Dein Leben hört nicht mit 120 auf. Auch nicht mit 500. Und auch nicht mit 960 wie bei Methusalem. Wer an Gott glaubt und Gott gehorcht, der wird nicht sterben. Und zwar ewig. Der wird den Körper hier lassen. Das ist der Lauf der Natur. So wie die Blätter im Herbst abfallen und dann im Frühjahr wieder frisches Grün kommt. Und guck mal draußen, wie schön die Natur ist. Ja, über Nacht, verstehst du, ein paar schöne warme Tage und schon alles blüht und alles knirscht und da hörst du schon, wie die Knospen treiben. Da kommen die Bienen, da kommt Leben und alles war vorher kalt und tot. Du sollst Tag und Nacht nachdenken drüber. Und dann wirst du merken, dass du sogar Dinge tust, was der Moses überhaupt nicht gewagt hat zu tun. Sonne, sei still. Mond, stehe dort. Ich muss noch ein paar Sachen tun. Und er musste noch 5 Könige bezwingen. Und ich sage wieder, komm wieder zu diesem Punkt zurück. Wenn du einen Auftrag hast, eine Sendung hast, eine Vision hast, einen Dienst hast, dann kannst du nicht, jetzt will ich sterben. Nein. Sonne, steh still, ich muss meine Arbeit verrichten, ich muss meinen Dienst tun und dann kannst du mich abholen. Josua, niemand wird dir dein Leben lang widerstehen. Auch in der Ewigkeit nicht. Elia stand vor Gott. Da konnte der Ahab toben, so viel er wollte. Er war einer, der gegen diese Mächte damals anging, gegen die Isebel. Pass auf, Isebel. Wo sind deine Baalspriester? 800 Baalspriester stehen gegen ihn auf. Und er hat die Zivilcourage, im Glauben zu stehen. Aber der kam vom Bachkret, der kam von der Witwe. Und da steht er dort und sagt, Baalspriester kommt, aha, versammle deine ganze Heiligkeit, versammle deine ganzen frommen, religiösen Geister, bring alles zusammen auf einen Punkt. Wir wollen sehen, der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Ha, das ist eine Herausforderung. Und wir sind berufen, dem Teufel die Fratze vom Gesicht zu ziehen. Und das macht der Elia allein. Der Elia ist allein. Der schlachtet diesen Ochsen. Schlachtet du mal allein den Ochsen. Verstehst du? Der baut allein dem Herrn ein Altar. Aber er hat gelernt, allein vor Gott zu stehen. Und der Mensch, der allein vor Gott stehen kann, ist unschlagbar. Kann niemand was zusetzen. Und der baut dem Herrn ein Altar allein. So wie Gott es haben wollte. Und weißt du, Elia ist nicht ein Amerikaner gewesen. Ja, die Amerikaner helfen dem lieben Gott ein bisschen nach. Steh auf aus dem Rollstuhl. Du kannst. Verstehst? Wenn Gott dich berührt, dann springst du aus dem Rollstuhl und rennst und dich kann niemand bremsen. Verstehst du, so wie der Lahme dort am Tempel. Der sprang und lobt und pries Gott. Was ich sagen will, allein baute den Herrn Altar. Und die Baalspriester, der sagt, könnt ihr zuerst mal anfangen. Und dann in der Zeit, wo die dann auf ihren Gott Baal warten, Herr, Baal ist Gott der Fliegen, dass da irgendwie jemand angeflogen kommt, dann sagt er, wir müssen noch lauter schreien. Vielleicht hört er nicht, vielleicht macht er gerade Mittagspause, vielleicht schläft er. Lies mal diese Geschichte. Weißt du, der kann sich über die Gottlosen sich lächerlich machen. Lass sie doch plötzlich rumplagen. Er gießt noch Wasser auf sein Altar, damit niemand sagen kann, ja, die Hitze um die Mittagszeit, das hat sich von selbst entzündet. Die Steine waren so heiß. Weißt du, die rationelle Menschen, die haben alle möglichen Ausreden. Für jedes Wunder eine Erklärung. Und er macht es unmöglich. Gott soll unmöglich haben, dass es sehr schwer ist, dieses Opfer zu verzehren. Und dann betet Elia nur ein Gebet von 54 Worten. Und dann preist er Gott und sagt, du Gott Israels, und bitte, ich bitte dich jetzt. Er hat Umgang mit Gott gehabt. Da muss er nicht mehr lange beten. Da muss er nicht wiederholen. Da muss er nicht proklamieren. Dann, das läuft, das fließt. Er betet sein Gebet und bam! Plötzlich knallt es. Plötzlich fällt ein Blitz vom Himmel, verzehrt das Opfer, sogar die Steine werden aufgeleckt. Wenn ein Mensch mit Gott ist, dann muss er nicht groß kämpfen. Ich muss jetzt beten, ich muss jetzt ringen, ich bitte Gott um Hilfe. Nein, der lebt mit Gott. Das ist langes Leben. Mit Jesus lebst du auf der anderen Seite des Lebens. Und es gibt noch eine andere Seite des Lebens. Kannst Gott vertrauen. Kannst Gott vertrauen, die andere Seite des Lebens. Weißt du, Gott macht alles für dich. Du musst nur in seinem Willen sein, im Gleichschritt mit Gott. Das Leben wird erst schön und interessant und spannend, wenn Gott dir zur Seite steht. Wenn Gott dir hilft. Wenn du gelernt hast, mit Gott Hand in Hand zu gehen. Hand, die mich gesucht hat. Hand, die mich gerettet hat. Hand, die mich geliebt hat. Also das ist alles schön, wenn wir singen, aber diese Hand muss mit uns sein, die Hand Gottes. Das Leben wird erst von der anderen Seite verstanden, von der Ewigkeit her. Erlebe die Realität des Glaubens, was das wirklich bedeutet, mit Gott zu gehen. Es sieht zuerst mal äußerlich wie ein Spaziergang, aber es ist eine Gnade. Gott ist da. Er betet ein Gebet und wird alles liquidiert, alles aufgelöst. Und dann, er schlachtet, jetzt bitte, kannst denken, was du willst. Er schlachtet 800 Baalspriester. Eigenhändig oder wie auch immer. Oder packt sie, verstehst du? Ich weiß nicht, wie das gemacht hat. Aber auf jeden Fall 800 Baalspriester sind getötet, geköpft worden. Damals schrecklich. Wenn das heute was passieren würde, würde ich sagen, ja, das sind die Talibans. Verstehst du? Das sind die Banditen, die Terroristen. Aber hier hat Gott gewirkt. Und Leute, vielleicht wirkt Gott woanders, wo du gar nicht denkst, dass Gott wirkt. Gott geht manchmal merkwürdige Wege. Ist egal jetzt. So, entdecke die Arbeitsweise Gottes, wie Gott arbeitet, wie Gott mit dir arbeiten will. Du musst nicht die Leute köpfen. Dazu bist du nicht berufen. Du bist kein Taliban und kein Terrorist. Gott will seinen Plan durch dein Leben verwirklichen. Und wenn Gott mit dir ist, kann dir niemand widerstehen. Solange du lebst, Josua, wird dir niemand widerstehen. Es ist zwecklos, dagegen anzukämpfen. Die Menschen zerstören sich selbst, wenn sie dann gegen einen Mann Gottes angehen, gegen eine Frau Gottes angehen, die mit Gott in Gemeinschaft lebt. Du brauchst Schutz von oben. Gnade von oben. Führung von oben. Und deshalb ist es so wichtig zu begreifen, wie lebe ich mit Gott erfolgreich, wie siege ich mit Gott. Lerne mit Gott Schritt zu halten. Und zwar auch was Tempo anbelangt. So viele, die rennen voraus oder bleiben da hinten. Lerne mit Gott Schritt zu halten. Und Elia wartet, bis Gott sagt, jetzt, das Wasser hört auf, es kommt nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind. Es passiert nicht mehr so, wie wir uns gewünscht haben. Und dann sagt er, jetzt muss Veränderung passieren. Jetzt muss etwas sein. Wir müssen entweder umziehen, entweder neue Arbeit anfangen oder irgendetwas. Es läuft nicht mehr so, wie es gelaufen ist. Und wir sollen auf die Zeichen achten. Das hat Elia gelernt. Auf die Zeichen Gottes. Das Wasser nur noch ein Rinnsal. Das reicht gerade, um die Finger nass zu machen. Jetzt müssen wir weiter. Und die Raben kommen jetzt alle 14 Tage. Folge den unsichtbaren Wirklichkeiten, dann lebst du länger, lebst effektiver, lebst mit einem größeren Wirkungsgrad. Achte, was macht Gott? Wie arbeitet Gott? Wie funktioniert er? Wie leitet dich der Geist? Lerne mit dem Strom Gottes zu schwimmen. Mit der Welle Gottes. Einfach auf der Welle Gottes bleiben. Dich vor der Strömung des Heiligen Geistes tragen zu lassen. Und dann erntest du andere Ergebnisse und andere Resultate in deinem Leben und lebst optimaler. Dann machst du in kürzerer Zeit viel mehr. Wir denken manchmal, ich muss rackern und arbeiten und schuften. Nein, wenn die Gnade Gottes da ist, das fließt, das läuft, das passiert. Du erntest nur noch und scheffelst. Der Heilige Geist will wirken und er will dich gebrauchen. Jedes Mal, ich bin so begeistert vom Frühling. Ich wünsche, dass wir immer die ganze Zeit, das ganze Jahr über Frühling, weil es so schön ist. Weil so ein Baum, guck mal, wie kahl ist so ein Baum, aber dieser neue Saft steigt hoch. Da kommen Blätter, da kommen Blüten und da kommen Früchte. Und genau das ist, was Gott in unserem Leben bewirken will. Er will, dass wir immer Frühling haben. Immer Maikinder sind. Dass immer sprießt, immer blüht und endlich irgendwo mal das Frucht ansetzt. Und das Schönste dabei ist, es ist immer der gleiche Baum. Der gleiche Baum hat Blätter, der gleiche Baum hat Blüten, der gleiche Baum setzt Früchte an und der gleiche Baum ist wieder kahl und muss wieder von vorne anfangen. Das ist das Leben. Du wirst reifer, älter, größer. Da war ein Vater und Sohn, eine nette Geschichte. Dann da war ein Baum. Und ein Vater genommen und den Jungen da gemessen, wie groß er ist und einen Nagel reingeschlagen in den Baum. Ja, später steht der Junge wieder da, will auch gemessen werden, wie groß er ist. Und dann sieht er, dass der Nagel höher gegangen ist. Und dann schreit er, Papa, ich schrumpfe. Ich schrumpfe. Du merkst, der Baum wächst weiter. Der Baum entwickelt sich weiter. Wenn du mit Gott lebst, die Früchte getragen hast, Blätter gehabt hast, Blüten gehabt hast, nächstes Jahr bist du ganz woanders. Du wirst immer weniger und er wird immer mehr. Papa, ich schrumpfe. Ich denke an die Geschichte von Johannes den Täufer. Als er Jesus begegnet und sagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen in meinem Leben. Und Johannes der Täufer war im Geist des Elias da. Weißt du, das wirkt sich weiter. Er kam in der Kraft Elias und die Kraft Elias ist, dass ich abnehmen und er mehr zunimmt in meinem Leben. Wer keine Ewigkeit hat und kennt, wer nicht sich mit der Ewigkeit auseinandersetzt, der sagt, für was lebe ich denn? Was ist der Sinn meines Lebens? Die Geschichte, eigentlich die Geschichte hat überhaupt keinen Sinn. Egal, die Weltgeschichte, Völkergeschichte, all das, was so passiert, hat keinen Sinn. Und doch, wenn du auf die Ewigkeit fixiert bist, wenn du an die Ewigkeit denkst, du weißt, alles hat seinen Sinn und Zweck. Alles geschieht im Willen Gottes. Sogar die Haare auf unserem Kopf sind von ihm gezählt. Wer keine Ewigkeit hat, wird das hiesige Leben nicht verstehen. Der wird das Leid nicht verstehen. Warum muss ich so leiden? Lieber Gott, such dir andere Leute doch aus. Warum muss ich krank sein? Warum muss ich Nöte haben? Warum muss ich Ängste haben? Warum muss ich zweifeln? Also wer wird mit diesen Dingen nichts anfangen zu können? Und deshalb ist es so wichtig, wir brauchen die Ewigkeit. Im Blick auf die Ewigkeit hat alles einen Sinn und Zweck. Ich reife. Verstehst? Ich schrumpfe. Aber er wächst. Er wird größer und stärker und mächtiger und herrlicher in meinem Leben. Dann kommen die Blätter wieder weg. Und dann kommt wieder der neue Frühling in unserem Leben. Wenn du keinen Sinn in deinem Leben hast, dann verzweifelst du an all diesen Dingen. Gott, warum, weshalb und wieso? Du kannst nichts verstehen. Sag, wie könnte ich das mir alles ersparen? Und dann betest du, lieber Gott, hol das weg, nimm das weg und so weiter. Nein, Gott lässt diese Dinge in unserem Leben hinein, damit wir reifen, wachsen, zunehmen, entwickeln. Geh zu der Witwe, Elia, verbirg dich dort. Wenn du freiwillig bereit bist, Gottes Wege zu gehen und einwilligst dem Herrn, ja, Herr, ich gehe, ich verstehe nicht. Und jetzt kommst du zu der Witwe und erlebst das Fiasko. Ich will auch sterben, ich will gar nicht leben, ich kann gar nicht mehr leben. Wir haben nichts mehr. Und dann sagt er, back ein Brot und bring mir zuerst den Kuchen. Wenn du mit Gott einverstanden bist, lebst du leichter. Nimm dein Schicksal sehr gelassen hin. Alles, was auf dein Leben zukommt, du gibst Gott recht. Aber wenn du dagegen ankämpfst, kämpf gegen dein Schicksal an. Verstehst du, dann zitterst du und fuchtelst und werkelst. Dann tun sich neue Abgründe auf Und dann wird es noch tiefer, noch schlimmer, noch gefährlicher. Wenn du mit Gott einverstanden bist, mit deinem Leben einverstanden bist, wie das ist, stehst du eintönig, langweilig, ich habe keinen Menschen, der liebe Gott wird schon jemand schicken. Zu gegebener Zeit, sei froh, dass du keine Menschen hast. Sei froh, dass du, wenn nur die Raben kommen. Das nächste Mal passiert was anderes. Weißt du, Gott löst die Dinge in deinem Leben. Der Herr hilft dir zum Leben. Und deshalb all das, was in deinem Leben passiert, wisse, ist es alles aus der Hand Gottes. Es ist nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hiob hat diesen schönen Spruch losgelassen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Und der Name des Herrn sei gepriesen. Wenn du so diese Einstellung hast, der Herr hat es genommen, der Herr hat es gegeben, was soll ich? Herr, dein Name sei gepriesen. Und sag einfach, Jesus, danke dir. Wenn du dich von dem Geist Gottes leiten lässt, dann wirst du merken, all das sind so Perlen in dieser Kette der Seligkeit. Das sind so Perlen. Aber hadere nicht mit deinem Schicksal. Das ist, was ich hier erwähnen möchte. Hadere nicht mit deinem Schicksal. Wenn du mit deinem Schicksal haderst, dieser Elia hat das erlebt. Weißt du, der hat mit seinem Schicksal gehadert, als dann diese Isebel sagt, morgen um diese Zeit wird dein Kopf kosten. Das wie diese 800 Baalspriester. Und was ist? Der hat auf die Frau gehört und nicht auf Gott. Wenn du so richtig im Sieg bist, weißt du, oh, euphorisch, Halleluja, ist sehr gefährlich. Dann bist du selbst, ja, der Mann selbst, ich hab's geschafft und guck mal, der liebe Gott hat auf mich gehört und reagiert. Und das war der Moment, wo die Isebel was zu sagen hatte. Morgen um diese Zeit, nicht heute, morgen. Und du siehst, was passiert. Er rennt, versteckt sich. Lieber Gott, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Nimm meine Seele. Und hält die Nase zu und stirbt nicht. So mancher möchte sterben und kann nicht sterben, wenn er sterben. Weißt du, Gott hat noch einen Plan mit Elia. Elia, komm raus aus dieser Höhle. Hör diese Geschichten an. Lies mal die Geschichten vom Elia. Ich will sterben, ich will mich besser. Hader nicht mit deinem Schicksal, mit deiner Bestimmung, mit deiner Fügung, mit der Bedrohung, was alles so passiert. Jede Rebellion gegen dein Schicksal, was es auch immer ist, was der liebe Gott schickt, und du leidest, das ist Schicksal. Was passiert? Je mehr du haderst, desto größer wird dein Herzeleid. Desto größer werden die Schmerzen. Desto strapazierter wird dein Herz. Desto überspannter werden deine Nerven. Und deine Seele geht zugrunde. Harte nicht mit deinem Schicksal. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Gott sagt zu Elia, du kannst noch nicht sterben, Mann. Du hast noch so viel zu tun. Du bist mit der Isebel noch nicht fertig. Du bist mit dem Ahab noch nicht fertig. Und du, ich habe noch Arbeit für dich. Mit dem Volk Israel bist du auch noch nicht fertig. Und dann bekommt deine Engelspeise, wird gut abgefüttert. Du kannst nur richtig arbeiten, wenn du richtig isst. Komm raus, Elia, aus der Höhle. Denn wenn du in der Höhle bist und mit Gott haderst, verkürzt du dein Leben. Weißt du, stärk dich, isst. Und dann in dieser Kraft der Speise ging er 40 Tage bis und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kam. Unterwegs salbte den Elisa. Unterwegs salbte den Jehu, auch so ein Wildling. Und dann unterwegs salbte noch den Hazael als König, setzte ein. Verstehst du? Und die haben dann die Arbeit erledigt, die eigentlich Elia hätte erledigen sollen. Wenn du dich aufgibst, nimm Gott andere. Die machen deine Arbeit. Aber Elia hätte das alles tun können. Der hätte die Isebel erledigen können. Der hätte den Ahab erledigen können. Der hätte im Reich Israel wieder was aufbauen können. Aber nein, der hat sich aufgegeben. Jede Auflehnung gegen sein Schicksal, seine Führung Gottes. Weißt du, du bist überfordert und so weiter. Gott sagt, komm raus und du musst noch diese paar Dinge tun, damit die weitermachen können. Auflehnung gegen sein Schicksal, das verursacht Krankheiten, schwächt dein Immunsystem, deine Berufung verkleinert es. Weißt du, es nimmt dich mehr in Anspruch als alles andere. Ja, ich kann nicht. Oh Gott, ich will sterben. Nein, Ist richtig, stärk dich vom Wort Gottes und du sollst in dieser Kraft bis zum Berg Gottes gehen. Jede Auflehnung, Brüder und Schwestern, verschlimmert die Lage, vertieft die Wunde, vergrößert das Elend. Lerne zu akzeptieren. Weißt du, deine Chance ist die Chance, die du hast. Gebrauche das Leben, das du gerade lebst, was Gott dir vor die Füße schlägt und stellt. Gib die Dinge, die du nicht kapierst und nicht fertig wirst, gib sie Gott ab. Die Ängste, die du hast, Krebs, Tumor, die Ängste, Gott will diese Ängste nehmen und red nicht über die Ängste. Die Ängste vergrößern fünfmal mehr deine Situation. Gib die Angst Gott ab. Herr, du hast diese Beule da geschickt. Ach, was ist, der Doktor wird es entfernen und ich habe meine Ruhe. Ja, aber ich könnte streuen im Körper. Ja, gut. Das streut im Körper, wenn du es erlaubst. Widerstehe dem Fest im Glauben, was es auch immer ist. Der Glaube ist es. Angst ist Glaube ohne Gott. Und wenn du Ängste hast, nimm Gott in deine Ängste, den Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Ja, der Herr ist da. Wer an Gott glaubt, der hat die göttliche Gene in sich. Haben wir diese Tage gehört vom Bruder Hitchcock. Der hat Anteil an der göttlichen Natur. Halt dich fest. Am Geheimnis des Lebens. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das ist die andere Seite des Lebens. Jesus lebt. Und wenn Jesus lebt, ach was soll's. Ich kann mit dem Krebs, komme ich zurecht. Und du wirst merken, der Krebs trocknet aus. Wenn du den Herrn lobst, den Herrn preist. Und zwar Jesus, nicht Gott. Ich sage das ganz bewusst, nicht Gott, nicht Allah und nicht diese ganzen Namen für Gott. Nein, Gott hat einen Namen und der heißt Jesus. Und den sollst du Jesus nennen und er wird sein Volk retten, er wird sein Volk heilen, er wird sein Volk befreien. Wer an Jesus glaubt, der orientiert sich anders, ist besser informiert, weiß besser Bescheid, der hat einen Kompass in seinem Leben. Und es ist egal dann, wo du bist. Wenn du einen Kompass hast, ob du auf dem Berg bist, im Tal bist, auf dem Wasser bist, im Nebel bist, du weißt immer, in welche Richtung du fahren musst. Wenn du Jesus hast, hast du diesen Kompass in deiner Seele, die richtige Sichtweise, die richtige Veranlagung, bist bestens informiert, du weißt, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Und diese Kompassnadel zeigt richtig, hier bei uns in unserer Hemisphäre zeigt es Richtung Norden. Dort ist der Thron Gottes, irgendwo steht in der Bibel mal hoch im Norden, die Richtung Gott. Und Jesus zeigt dir, Gott kann die Dinge verändern. Bei Gott ist alles möglich. Gott hat für alles eine Lösung. Herr, auf dein Wort, werde bewusst, dein Leben ist in Gottes Hand. Und rebelliere nicht gegen Gott. Warum hast du mich zugelassen? Reg dich nicht auf. Begehre nicht gegen Gott. Hader ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist sogar das süßeste Wasser, bitter. Lerne zu akzeptieren. Das ist jetzt mein Schicksal. Jetzt bin ich da. Meine göttliche Bestimmung. Und entdecke, dass gerade du in deinem wahren Lebenselement bist. Im Wasser, wie ein Fisch. Entdecke. Wenn du einfach sagst, Herr, das hast du zugelassen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Amen. Jetzt, ich bin in meinem Element. Der Herr hat so weit mich geführt, der Herr hat es zugelassen. Weißt du, Gott hätte es verhindern können. Er sagt, lass uns lieber fahren auf die andere Seite, in Gadara da, im See Genezareth, auf dem See Genezareth. Und was passiert? Da kommt ein großer Sturm, mittendrin auf dem See. Und was macht unser Heiland? Der schläft. Der Heiland konnte schlafen. Hat gut geschlafen. Denn dann dem hat der Sturm nichts ausgemacht. Er wusste, ich bin in der Hand Gottes, meines himmlischen Vaters. Und dann schreien die Leute, Meister, siehst du nicht, wir verderben. Und das ist die Aufregung, der Ärger. Wir rudern und kämpfen und schuften. Gott erlaubt Dinge, dass du merkst, mit Jesus geht es weiter. Macht liegt in Jesu Namen. Weck den Heiland. Red mit dem Heiland. Weißt du, dein Leben soll nicht Abbruch und Abbau sein. Dein Leben muss einfach aufgebaut werden, aufgerüstet werden. Ja. Nicht Verlust, sondern Gewinn. Nicht Krankheit, sondern Heilung. Nicht Niederlage, sondern Sieg. Das ist, was Gott will, was Gott plant. Nicht Zweifel, sondern Glaube. Das Wort Gottes soll Geist und Leben in meinem Herzen bringen. Und dann deshalb betrachte es Tag und Nacht. Nicht der Tod soll mein Leben dominieren, sondern das Leben Gottes. Preist den Herrn. Weißt du, nicht die Leere, sondern die Fülle Gottes. Je mehr du den Herrn lobst und preist, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es wieder weggenommen, damit Gott uns wieder doppelt geben kann und dreifach. Wir brauchen Dinge, dass sie in unserem Leben passieren, damit wir wieder normal werden, damit wir wieder aufwachen, damit wir wieder vorwärts gehen. Wir brauchen das Elend, wir brauchen die Sünde, wir brauchen die Nachteile, damit wir wieder die Vorteile erblicken und erkennen und sagen, der Herr kann's, der Herr tut's und der Herr wird's schaffen. Ohne dem Negativen werden wir nie wissen, was das Positive ist. Der Fotograf, der die Bilder macht, der braucht zuerst das Negativ, damit er das Positive entwickeln kann. Ohne der Niedrigkeit wirst du keine Höhe erfahren, ohne die Enge wirst du keine Weite erleben. Erst über Zweifel kommst du zum Glauben, erst über die Schwierigkeiten lernst du die Herrlichkeiten Gottes kennen. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Erst in der Not merkst du, wozu Gott fähig ist. Auch wenn alles so glatt geht, so alle Tage wieder, verstehst du, oder alle Jahre wieder. Nein, wenn Dinge passieren, die du nicht erklären kannst, dann weißt du, Gott kann hier Dinge ändern. Er hat alle Macht. Zum Leben gehört das Negative, Leid, die Nacht, Schatten, Trauer. Hast du schon Rosen ohne Dornen gesehen? Ja, das gibt es. Aber das sind keine echten Rosen, die duften auch nicht. Jesus will mit uns sein im Sturm, auf den Wellen. Und mittendrin im Sturm erscheint er uns in der Schwierigkeit und gib dich nicht auf, wenn schwierige Dinge kommen. Du weißt, Gott hat mich berufen, Gott hat einen Auftrag für mich und ich werde nicht kapitulieren. Ich werde nicht klein beigeben, nicht einmal ein Millimeter. Du machst die größten Erfahrungen Gottes in schwierigen Zeiten. Mit Gott bist du auch im größten Sturm geborgen. Mit Gott bist du in der gefährlichsten Lage am sichersten. Weißt du, da tobt die Hölle und mitten im Auge des Orkans ist Windstille. Jesus ist im Boot. Elia, du hast noch einen Auftrag, du musst noch weitergehen, komm raus aus dieser Höhle, versteck dich nicht, verkriech dich nicht, lauf nicht weg dem Willen Gottes, Gott hat noch Arbeit für dich. Erkenne, dass du in Gott was Großes bist. Weißt du, du solltest erkennen, wie stark du in Gott bist. Deshalb, Gott erlaubt Dinge, dass du nicht wegläufst. Hör auf, ein Angsthase zu sein. Werde ein richtiger Löwe. Zeig dem Löwen deine Zähne und sage, mit Gott werden wir fertig mit diesen gefährlichen Dingen. Schau doch, der kleine David, was hat er gemacht? Der rennt auf den Riesen zu und sagt, du kommst zu mir so und so und so und ich komme zu dir im Namen des Allmächtigen. Der Name des Allmächtigen ist Jesus. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und ich komme zu dir im Namen des Allmächtigen. Alles andere funktioniert nicht. Alles andere bringt uns nicht ans Ziel. Wer Sieg haben will, wer Erfolg haben will, der muss heute Risikos eingehen. Sonst ohne Risikos gewinnt man nicht. Deshalb riskiere im Glauben. Stell dich ganz bewusst auf die Seite Gottes. Komm ich um, so komm ich um. Ich stehe. Denk an die Esther. Sei stark und stur. Petrus machte unvergessliche Erfahrungen. Immer wenn er Glaubensschritte wagte, wenn es unmöglich war. Herr, bist es du. Ja, wenn Gott dich ruft, wenn Jesus dich ruft, dann ist das Unmögliche möglich. Das, wozu du überhaupt keine Vision hast, du schaffst es mit Gottes Hilfe. Elia, komm raus aus der Höhle. Du musst aus deinem Versteck rauskommen. Aus deiner Selbstsicherheit. Höhle ist ja was Sicheres für die Steinzeitmenschen. Früher, da bin ich sicher. Hier bin ich sicher vor dem Feind. Hör auf, ein mittelmäßiges Leben zu führen. Weißt du, bequem. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser wie die anderen. Und dann plärst. Gib Gott dein Leben. Leg dein Leben in Gottes Hand. Und du wirst merken, solange der Heiland bei dir ist, wird dir nichts passieren. Denn wenn du untergehst, geht auch der Heiland mit dir unter. Glaub mir das. Denn Christus ist in uns. Halleluja. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wieder zurück zu diesen Gedanken. Schau nicht auf die Stürme. Christus ist in dir. Wenn du umfällst, fällt auch Jesus um. Denk drüber nach. Wenn du verzweifelst, verzweifelt auch Jesus, der in dir ist. Also, das ist diese Lösung. Halt dich fest an Jesus, der in dir wohnt. Mir hat mein Pastor sehr viel geholfen. Ich habe ein Problem gehabt. Mit dem Rauchen so wollte ich aufhören, habe es nicht geschafft und so weiter. Aber er hat mir einen Schlüssel gegeben, dass das funktioniert. Aber dieser Schlüssel funktioniert mich auch in vielen anderen Situationen. Dann sagt der Herr Matutis, wir waren ja in dieser Gemeinde per Sie. Herr Matutis, glauben Sie, dass Jesus in Ihnen wohnt? Sie sind wiedergeboren, glauben Sie, dass Jesus in Ihnen wohnt? Habe ich gesagt, ja, ich habe Jesus aufgenommen, ich bin getauft, bin Kind Gottes. Dann sagt er, kein Problem. Sie dürfen rauchen. Ich sage, wie bitte? Aber die Leute sagen, ich darf das nicht, das ist Sünde. Dann sagt er, doch, ich erlaube es Ihnen. Eine Zigarette für Sie und eine Zigarette für den Jesus, der in Ihnen wohnt. Meine Zigarette habe ich verqualmt, aber die andere Zigarette, mit der habe ich bis heute noch Probleme. Verstehst? Aber das hat mir was geholfen. Dieser Pastor in 5 Minuten hat so viel mir gegeben, dass ich weiß, wenn etwas in mir passiert, passiert auch dem Jesus, der in mir ist, denn ich bin überzeugt, Jesus ist in mir. Wenn ich operiert werde, wird auch Jesus operiert. Wenn ich Schmerzen habe, hat auch Jesus Schmerzen in mir. Wenn ich schwach bin, ist auch Jesus schwach in mir. Wenn ich im Sterben liege, liegt auch dieser Jesus im Sterben. Aber der kann nicht sterben. Halleluja. Und dieser Glaube, Jesus in mir, Christus in mir, das gibt mir Kraft. Und in dieser Kraft ging der Elia bis zum Berg Gottes, bis er den Thron Gottes erreicht hat. Jesus in dir. Überleg einmal. Gib doch dem Herrn Jesus eine Chance in deinem Leben. Glaub nicht, Jesus ist hier in der Gemeinde. Er ist hier nicht in der Gemeinde. Ich weiß es nicht wo. Vielleicht hängt er am Kreuz oder in einem Loch sich verkrochen. Er ist nicht hier. Er ist in uns. Wo 2 oder 3 zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich glaube nicht an den Spuk, Jesus ist hier, Engel sind hier, Gott ist hier. Da ist niemand da. Luft ist hier. Mehr nicht. Aber der ist in mir. Unser Leib ist ein Tempel des lebendigen Gottes. Eine Wohnung des Allmächtigen. Mein Körper. Und wenn du nach Hause gehst, geht Jesus zu dir mit nach Hause. Und wenn du Mittag isst, isst Jesus mit am Tisch. Und deshalb versorgt den Herrn Jesus sehr gut. Dass er immer gerne bei dir ist. Ich muss in deinem Haus, in dein Leben einkehren und Gemeinschaft haben. Wir gehen Jesus in uns. Geschwister, das ist so wichtig, dass wir das begreifen. In meiner Armut. Wenn ich arm bin, ist Jesus auch arm. Und deshalb, und Herr, das kann es nicht sein. Weißt du, wir sollen ein gutes Bild von Jesus haben, Christus in uns. Und die ganze Herrlichkeit Gottes ist durch ihn in unser Leben hineingekommen. Wenn du Angst hast, hat auch Jesus Angst in dir. Also deshalb kann nicht möglich sein, dass Jesus Angst hat, dass Jesus schwach wird, dass Jesus krank wird, dass Jesus arm wird. Nimm ihn mit. Wenn du schwierige Wege gehen musst, wenn du zum Chef gehst und sagst, Chef, ich möchte Gehaltserhöhung haben, nicht nur den Mindestlohn. Verstehst du, ich möchte was Besseres, ich bin mehr wert. Und dann solltest du wissen, nicht du bist es, sondern der Herr Jesus in dir. Und dann höre, was er dir sagt. Pass auf. Er ist in deinem Boot, er sitzt in deinem Leben. Das ist die andere Seite. Jesus in mir. Und du wirst sehen, das klappt alles. Wenn du Jesus mitnimmst in deinem Leben, es wird alles funktionieren. Das Leben, das du lebst, ist nicht dein Leben, sondern das Leben Jesu. Weil Jesus lebt, lebe ich, wie heißt es weiter? Auch morgen und übermorgen und in aller Ewigkeit, weil Jesus lebt. Das ist die andere Seite des Lebens. Noch eine Bibelstelle schnell. Weißt du, wenn du voll Heiligen Geistes bist, Lukas Kapitel 4, Vers 1 und 2. Jesus aber voll des Heiligen Geistes kehrte von Jordan zurück und wurde vom Geist in der Wüste geführt, 40 Tage, da heißt es umhergeführt vom Heiligen Geist. Er wurde vom Teufel versucht. Du siehst, du hast Jesus in dir und der Teufel versucht dich. den Heiligen Geist in dir und der Teufel versucht dich. Sag nicht, wenn ich habe Jesus, mir passieren diese negativen Dinge nicht. Doch, mir passieren mehr, als ich denke und glaube. Und da heißt es, und Jesus wurde vom Teufel durch die Wüste, von dem Heiligen Geist durch die Wüste geführt und wurde versucht 40 Tage lang. Und ich sage dir eines, es ist kein Wunder, dass der Teufel unterlag, weil der Heilige Geist in Jesus war. Und wenn Jesus in dir ist, wird der Teufel immer unterliegen, immer versagen, immer pleite gehen, immer Mund halten müssen, immer abziehen müssen. Wer den Heiligen Geist hat und Jesus in sich hat, gegen den kann Satan nichts ausrichten. Wie heißt es hier nach dieser Versuchungsperiode, Lukas Kapitel 4, Vers 14 von Jesus? Und er kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Er kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Durch die Versuchungen. Und du, voll des Heiligen Geistes, kehrst du in der Kraft Gottes. Aus dem Geist wird Kraft. Durch die ganze Prüfung, die du bestanden hast. Am Anfang ist die Geistesfülle und am Ende ist die Geisteskraft. Kommst nach Hause und sagst Halleluja. Und Galiläa, da ist das, wo du lebst, wo schön und grün und ist und wo, ja, du gerne zu Hause bist. So konnte der Feind den Sohn Gottes nicht einmal schwächen, sondern im Gegenteil, durch diese ganzen Spannungen, Probleme, Versuchungen, Anfechtungen, wo er da rumgeführt hat. Wir haben nur drei Berichte in der Bibel, wo er versucht wurde, aber es ist viel mehr. 40 Tage lang wurde er vom Heiligen Geist durch die Wüste geführt. Und was ist passiert? Jesus ist jedes Mal stärker. Immer voller geworden und dergleichen. Deshalb, du wirst stärker, wenn Jesus in dir ist, egal wo du hinkommst und was du passierst. Die ganzen Anfechtungen, die ganzen Widerstände, ganze Trotz, die ganzen Herausforderungen. Du wirst stärker. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja, praise Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns auch heute Morgen hilfst, einfach treu zu sein, still zu sein, auf dich zu hören, am Bach zu sitzen oder bei der Witwe zu sein oder wo auch immer wir sind. Aber wir wissen, wir sind in deinem Willen und wir möchten nicht woanders sein als in dem Zentrum des Willens Gottes. Halleluja. Segne meine Brüder und Schwestern, wenn sie diese Botschaft noch einmal irgendwo im Internet oder auf der CD hören. Lass, dass sie gestärkt werden und dass sie sich nicht fürchten, durch die Dinge, die in ihrem Leben geschehen, denn diese Dinge sind Zulassungen von dir und du bist ein guter Vater, ein guter Gott, der nur das Beste für seine Kinder will und du willst, dass wir stark aus jeder Situation herauskommen, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Amen.